Deutschlandfunk. Der Tag.
Jetzt sitzen sie also wieder zusammen, die Staats- und Regierungschefs dieser Welt, zumindest die meisten von ihnen, um über den Stopp der Erderwärmung zu verhandeln. Das macht doch eigentlich Hoffnung.
Bla bla bla, build back better, bla bla bla, green economy, bla bla bla, net zero by 2050, bla bla bla, net zero, bla bla bla, climate neutral, bla bla bla.
Okay, sieht nicht jeder so. Greta Thunberg ist schon mal skeptisch. Aber immerhin, die Bundeskanzlerin hat heute auch noch mal an die Weltgemeinschaft appelliert, mehr zu tun im Kampf gegen den Klimawandel. Hier, das hat sie gesagt.
Meine Damen und Herren, wir werden mit staatlichen Aktivitäten alleine nicht vorankommen, sondern es geht um eine umfassende Transformation unseres Lebens, Arbeitens und Wirtschaftens. Und deshalb will ich hier ein klares Plädoyer einlegen für die Bepreisung von Kohlenstoffemissionen, von CO2-Emissionen.
So, das ist doch mal eine gute Forderung, über die man reden kann jetzt, oder nicht?
But they've now had 30 years of blah 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 and where has that led us?
Kann man nicht ganz von der Hand weisen. Es wurde tatsächlich viel diskutiert in der fast 30-jährigen Geschichte der Weltklimakonferenzen. Passiert ist aber definitiv bisher nicht ausreichend. Übrigens bei der ersten, 1995 in Berlin, da war Angela Merkel auch schon federführend mit dabei als Umweltministerin damals. Und dann seit 2005 natürlich als Kanzlerin. Da ist ohne Frage Verantwortung vorhanden für die Lage. Sprechen wir also gleich drüber. Ist die UN-Klimakonferenz doch mehr als nur
bla bla bla?
Mal sehen, was unser Mann in Glasgow, Georg Ehring, Leiter der Umweltredaktion, dazu sagt. Außerdem, Deutschland diskutiert noch über Auffrischungsimpfungen. Israel hat sie schon hinter sich. Also schauen wir da mal genauer hin. Wie ist die Lage da jetzt dort? Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 1.11.2021. Ich bin Philipp May. Hi.
Hallo, da bin ich.
Hallo, Georg. Da bin ich auch.
Hallo, Philipp.
Hallöchen.
Ja, sehr schön.
Bist du gut angekommen in Glasgow?
Ich bin gut angekommen in Glasgow und heute nach langer Zeit in Schlangen und so auch inzwischen da, wo ich hin wollte.
Das heißt, fertig akkreditiert und auf deinem Sprecherplätzchen, ganz offensichtlich.
Ja, also fertig akkreditiert gestern, aber es ist hier ein ziemliches Chaos.
Ja. Deine wievielte Klimakonferenz ist das mittlerweile?
Die 12.
Die 12. Das heißt, wann warst du das erste Mal dabei?
2009.
Das war 2009, das war doch Kopenhagen, oder? Die
so
Bekannte,
es, ja.
Die ziemlich in die Hose gegangen ist damals.
Da fand ich, da sollten wir hin, weil da die Erwartungen so hoch waren und die Konferenz also wichtig angenommen wurde, zu Recht.
Stichwort hohe Erwartungen. Die UN-Klimakonferenz findet jährlich statt, aber im Vorfeld dieser COP26 in Glasgow hieß es, nach Paris 2015, wo sich die Weltgemeinschaft ja nach 10 Verhandlungen auf das 1,5-Grad-Ziel am Ende geeinigt hat, wird diese Konferenz wieder eine ganz entscheidende, ganz besonders wichtig sein. Warum?
Deswegen, weil bei dieser Konferenz zum ersten Mal formell die Ziele erhöht worden werden sollen. Und zwar die Ziele der einzelnen Länder. Das Pariser Abkommen wurde geschlossen mit der Gewissheit, dass die damals eingereichten nationalen Klimaziele dazu führen, dass sich die Erdatmosphäre um mehr als 3 Grad erwärmt. Inzwischen ist es durch Nachbesserungen unter anderem in der Europäischen Union und in den USA so, dass wenn alle ihre Ziele umsetzen, dass die Weltgemeinschaft dann bei 2,7 Grad etwa ankommt zum Ende des Jahrhunderts. Und diese Klimakonferenz soll dazu beitragen, dass die Lücke zu 1,5 Grad geschlossen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auf dieser Konferenz nicht geschlossen wird, aber möglicherweise kommen heute noch Ankündigungen, die sie ein bisschen kleiner machen. Groß sind meine Erwartungen offen gestanden nicht, denn die großen Emittenten China, USA, die Europäische Union, Russland, die haben alle ihre Ziele schon vorgelegt und die werden heute nichts sagen, was davon abweicht. Es gibt aber auch große Emittenten, die es noch nicht gemacht haben. Indien zum Beispiel oder Indonesien, da könnte durchaus noch was kommen. Aber das Gesamtbild, dass es völlig unzureichend ist, was auf dem Tisch liegt, das wird sich nicht ändern.
Also, wenn ich das richtig verstehe, es geht immer noch eigentlich nur um die Ziele. Also quasi das Bekenntnis, wir wollen bis zum Tag XY klimaneutral werden, aber um den Pfad dahin, also um die konkreten Maßnahmen, geht es im Prinzip immer noch gar nicht?
Nee, aber da soll es auch nicht drum gehen auf Klimakonferenzen. Das ist Sache der einzelnen Staaten. Die Staaten sagen, was sie machen wollen und stellen das hier auf den Konferenzen vor, werden dann hier bewertet, bekommen ein positives oder negatives Echo auf ihre Bemühungen. Aber ob zum Beispiel Deutschland das Ganze durch den Ausbau der Windkraft oder durch den Ausbau der Solarenergie oder durch den Ausstieg aus dem Verbrennermotor oder durch alles drei erreichen will, das ist Deutschland überlassen und das ist Sache der innenpolitischen Debatte in Deutschland und wird hier nicht verhandelt.
Wenn wir dann mal schauen, was seit Paris passiert ist, hat Greta Thunberg da nicht einen Punkt, wenn sie sagt, diese Klimakonferenzen, die sind vor allem bla bla bla, wie sie es sehr anschaulich formuliert hat, aber es passiert eigentlich nichts.
Ja, sie kommt ja trotzdem dahin und von daher nimmt sie das auch wichtig. Ich kann die Enttäuschung von Greta Thunberg gut verstehen, denn wir sind ja immer noch bei weitem nicht da, wo wir hin sollen. Und die Entscheidungen, die wichtigen Entscheidungen fallen auch in den Staaten. Aber diese Konferenzen sind eine ganz wichtige Bühne, wo auch die dritte Welt auf sich aufmerksam machen kann. Die Länder, die stark unter dem Klimawandel leiden. Aber es ist in der Tat viel bla 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 und die Ergebnisse lassen auf sich warten, wenn man auch nicht unterschätzen sollte, was da gerade im Moment für eine Dynamik sich aufbaut, nach meinem Eindruck.
Was sind denn jetzt in diesen nächsten zwei Wochen für dich die größten Knackpunkte bei der Konferenz, wo sich möglicherweise die Verhandler auch richtig verhaken könnten?
Also zunächst mal geht es heute um die Erhöhung von Klimazielen, da kann noch was kommen. Dann wird in den Verhandlungen es auch um ein Abschlusspapier gehen, wo mehr oder weniger deutlich und mehr oder weniger dringlich gesagt wird, das reicht noch nicht, es muss noch etwas nachgelegt werden. Wenn das eine sehr dringliche Sprache bekommt, dann heißt das, alle Staaten stellen sich dahinter und das erhöht den Druck auch beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. 2023 ist die nächste Nachbesserungsrunde, dann tatsächlich auch was auf den Tisch zu legen. Dann geht es in den nächsten zwei Wochen um Rechtsfragen. Es geht vor allem darum, nach welchen Regeln können Industrieländer ihre Klimaziele auch durch Projekte in Entwicklungsländern erreichen, also beispielsweise durch Finanzierung von Solaranlagen in Afrika, die Europäische Union oder Ähnliches. Da gibt es Textvorschläge, die sehr ins Detail gehen und wo es darum geht, Doppelzählungen zu vermeiden. Das heißt, die eine Klimaschutzmaßnahme würde dann für das Entwicklungsland und das Industrieland gezählt. Das geht natürlich nicht, da käme man ja zu falschen Zahlen. Also solche Rechtsfragen stehen in der Woche dann im Mittelpunkt und am Ende muss das Ganze zu einem großen Abschlusspapier zusammengefasst werden, was dann die bekanntermaßen immer eintreffenden Überstunden und möglicherweise Übertage bei dieser Konferenz begründet.
Also du hast auf jeden Fall ein flexibles Rückreiseticket gebucht, ja?
Ich habe ein Rückreiseticket gebucht für Montag, bis dahin sollte es vorbei sein.
Okay. Du, wer hat eigentlich mehr Klimakonferenzen auf dem Buckel? Du mit 12 oder Angela Merkel? Wahrscheinlich Angela Merkel. Ne? Die war ja auch schon Umweltministerin und ist seit 16 Jahren Kanzlerin. Also die wird noch mehr Erfahrung haben sogar als du mit diesen Konferenzen.
Ich habe es nicht geschafft, das vor unserem Gespräch genau herauszukriegen. Ich würde sagen, wir sind ungefähr gleich. Aber im Unterschied zu Angela Merkel habe ich noch ein paar Jahre, sodass, wenn sie vor mir ist in der Hinsicht, kann ich sie noch überholen.
Das war ein gutes Stichwort, weil das wird höchstwahrscheinlich ihre letzte Klimakonferenz. Sie spricht heute. Wird sie, wenn sie schon nicht mehr in Deutschland, dann doch zumindest vom Rest der Welt immer noch als Klimakanzlerin wahrgenommen, als Kämpferin fürs Klima, oder ist dieser Ruf mittlerweile auch international verspielt?
Der Ruf ist nicht mehr so gut, wie er schon mal war, denn Deutschland hat nach den Versprechungen und Aufrufen von Angela Merkel, das Ganze ernst zu nehmen, viel weniger geliefert, zum Teil auch als andere Länder. Trotzdem wird die Energiewende in Deutschland international immer noch sehr beachtet, weil nur wenige Länder führen die erneuerbaren Energien mit größerem Tempo ein. In Deutschland hat es allerdings dazu geführt, vor allem, dass die Atomkraft ausgemustert wird. Die muss ja vom Netz gehen und die ist CO2-mäßig ähnlich günstig wie die erneuerbaren Energien. Und der CO2-Ausstoß insgesamt bei uns, der hat sich dadurch nicht groß gebessert. Das Leben ist vielleicht sicherer geworden, dadurch, dass Atomkraftwerke nicht mehr laufen mit ihren Sicherheitsrisiken.
Wie groß würdest du die persönliche Schuld von Angela Merkel beziffern?
Persönliche Schuld würde ich nicht von sprechen. Politik ist immer Sache von Interessen und Kompromissen. Aber ich meine schon, Angela Merkel weiß, was passiert und ich hätte eigentlich mehr von ihr erwartet.
Ja. Du, wir haben auch schon hier im Podcast ja häufig besprochen, wie sehr Deutschland immer noch seine Klimaziele verfehlt. Ich glaube, das letzte Mal erst im Spätsommer. Welche Rolle kann denn die Bundesrepublik überhaupt noch spielen in Glasgow?
Die Bundesrepublik kann im Kreis der Europäischen Union für scharfe Klimapolitik werben. Das hat sie zum Teil in der Vergangenheit auch getan. Und dann, wenn es um konkrete Maßnahmen geht, aber zum Teil auch gebremst, vor allem bei Vorgaben für die Autoindustrie. Die Bundesregierung kann nicht selbst verhandeln. Das macht für die Europäische Union eine gesamte Leitung. Es macht die EU. Aber innerhalb der EU gibt es natürlich auch Abstimmungen. Und da kann die Bundesregierung durchaus wirken.
Was müsste passieren, damit du am Ende trotz deines jetzigem Pessimismus doch noch sagst, ja, die Klimakonferenz in Glasgow war mehr als nur bla 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 und sogar ein Erfolg?
Es müsste noch mehr nachgelegt werden bei den Klimazielen und es müssten sich hier mehr neue Allianzen bilden, damit der Klimaschutz vorangebracht wird. Wenn nach der Konferenz immer noch 2,7 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts die Ansage ist wie vorher, dann hat hier was Wesentliches gefehlt.
Eine Frage habe ich noch. Jetzt hören wir von immer mehr Staats- und Regierungschefs, die gar nicht kommen. Beispielsweise Xi Jinping aus China, größter CO2-Emittent. Erdogan hat abgesagt. Bolsonaro, auch wichtig für den Kampf gegen den Klimawandel wegen des Regenwaldes, ist auch nicht da. Wird das dadurch noch schwerer, zu irgendeiner Einigung zu kommen, oder ist es gar nicht so wichtig, ob die da
Doch,
sind oder
das
nicht?
Das wird dadurch noch schwerer, gerade dass Xi Jinping noch nicht mal eine Videobotschaft schickt, sondern eine Rede verlesen lässt. Das sehe ich als eine Art Brüskierung der Klimakonferenz. Die USA haben China heute ja auch mit relativ ungewöhnlich deutlichen Worten kritisiert, dass sie mit ihren klimapolitischen Anstrengungen unzufrieden sind. Das ist eigentlich nicht diplomatisch und zeigt ein gewisses Zerwürfnis. Und Klimakonferenzen sind immer dann erfolgreich gewesen, wenn sich die Großen einig gewesen sind. Das ist dieses Mal offensichtlich nicht der Fall. Dass Erdogan und Putin nicht kommen, das war, glaube ich, eher keine Überraschung.
Georg, dann wünsche ich dir eine interessante Woche. Und wir hören uns mit Sicherheit in den nächsten Tagen immer wieder. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Ein Tweet des Weltjournalisten Olaf Gersemann geht mir gerade nicht so richtig aus dem Kopf. Er vergleicht da die Corona-Lage vom 29.10.2020 mit der Lage vom 29.10.2021, also quasi mit der Lage heute. Und siehe da, wir stehen, abgesehen von der Impfquote, eigentlich in allem schlechter da als vor einem Jahr. Zumindest was die nackten Zahlen angeht. Die Inzidenz ist deutlich höher, ungefähr 150 zu 100. Die Zahl der Intensivpatienten, die ist ungefähr gleich, Klammer auf. Wir haben aber mittlerweile weniger Kapazitäten auf den Intensivstationen als vor einem Jahr, weil nicht mehr so viele Pflegerinnen und Pfleger da sind. Und wir hatten deutlich mehr Todesfälle in den letzten 7 Tagen als vor einem Jahr. 586 zu 367. Also kein Wunder, dass die Diskussionen hier gerade wieder Fahrt aufnehmen, wie wir durch diesen Winter kommen. Wobei, ich sag's nur, überrascht sollte eigentlich niemand sein. Ich spiele mal nur einen kurzen Auszug aus einem Interview von Christian Drosten im Deutschlandfunk vom 2.9. ein.
Wir werden gegen Anfang Oktober eine 10-prozentige Kontaktreduktion und gegen Anfang November eine 30-prozentige nochmalige Kontaktreduktion brauchen, angesichts der erwartbaren Lage in den Krankenhäusern. Mhm. Da schwingt also schon deutlich mit, dass durchaus davon ausgegangen wird, dass man eben nicht ohne weitere Maßnahmen, die in Deutschland ja relativ schnell in der Öffentlichkeit leichtfertig als Lockdown bezeichnet werden, was sie nie gewesen sind in diesem Sinne, wenn man das in anderen Ländern anschaut.
Ja, also das, was Sie als andere Dinge nennen in diesem RKI-Papier, das sind dann doch wieder Anti-Corona-Beschränkungen, mit denen Sie durchaus rechnen dann jetzt für den Herbst.
Damit rechne ich fest. Damit rechnet auch das RKI fest. Das können Sie nachlesen in diesem Papier.
Also, das RKI hat lange vorab gewarnt, schon im Sommer. Und doch wirkt es, als stolpert die Politik gerade eher in die Herbstwelle, als wirklich vorausschauend zu agieren. Wie sonst ist zu erklären, dass noch Gesundheitsminister Jens Spahn und auch Karl Lauterbach jetzt fordern, die gerade erst geschlossenen Impfzentren wieder aufzumachen für die anstehenden Boosterimpfungen. Denn eins scheint sich abzuzeichnen, das größte Problem sind die Ungeimpften, aber die mit nachlassendem Impfschutz zunehmenden Impfdurchbrüche nehmen auch immer mehr zu und tragen ihren Beitrag zu einer Weiterverbreitung bei. Wie so oft in dieser Pandemie ist der Blick nach Israel deshalb interessant, die bekanntlich mit ihrer Impfkampagne schneller waren als alle anderen. Und zwar nicht nur bei den Erst- und Zweitimpfungen, sondern auch bei den Drittimpfungen, den sogenannten Boostershots. Welche Lehren können wir daraus ziehen? Das können wir jetzt mit unserem Korrespondenten dort besprechen, Benjamin Hammer. Er ist in der Leitung. Hi Benny.
Hallo, grüß dich.
Benny, bist du schon dreifach geimpft?
Ja, ich bin schon dreifach geimpft. Im September bin ich zum Dizengoff-Platz in Tel Aviv gegangen, habe 10 Minuten mich angestellt, meinen Pass gezeigt und dann die dritte Impfung bekommen. Wirklich ruckzuck, nichts mit Aufklärung, gar kein Pflaster drauf bekommen. Das ging ganz, ganz schnell. Der Hintergrund war, und das war, glaube ich, schon auch die Motivation bei vielen Israelis, dass ich drohte, meinen grünen Pass zu verlieren. Also sowas wie die Eintrittskarte in Innenräume von Restaurants oder auf Konzerte. Da geht es einfach darum, bei den Israelis oder auch mir in dem Fall hier in Israel, wo die zweite Impfung länger her ist als 6 Monate, sagt Israel, ist nicht mehr gegeben, der Schutz, wir nehmen dir den grünen Pass weg. Und das war schon, ja, eine große Motivation für mich und für viele Israelis, sich diese Drittimpfung abzuholen.
Ah, das ist interessant. Also das war schon immer so, dass der grüne Pass nur, also bei uns ist es ja dann dieses Covid-Zertifikat auf dem Handy, dass der bei euch in Israel nur ein halbes Jahr gültig war. Bei uns ist es nämlich ein Jahr. Also ich,
ja, so, ja, nee, das hat für Ärger gesorgt in Israel, weil das Angebot, das Versprechen war immer, 2 Dosen BioNTech Pfizer und dann seid ihr durch, dann habt ihr diesen grünen Pass. Und dann im Sommer mit steigenden Infektionszahlen kam die Regierung auf einmal daher und sagte, nee, machen wir nicht, wegen der Erkenntnisse, dass der Infektionsschutz abnimmt nach 2 Dosen nach einem halben Jahr, sind es jetzt nicht mehr 2 Dosen, die ihr braucht, sondern nach einem halben Jahr, nach der letzten Dosis 3. Und da haben viele Israelis sich aufgeregt in der Tat und gesagt, liebe Regierung, ihr habt da ein Versprechen gebrochen, aber ja, die Alternative ist weiterhin, diesen grünen Pass nicht zu haben. Und da sagen relativ viele Israelis, okay, zähneknirschend manchmal oder auch manchmal ganz happy, wir nehmen jetzt diese dritte Impfung in Kauf.
Okay, dann sprechen wir jetzt mal über den Weg dahin bei euch in Israel in diesem Jahr. Schauen wir noch mal aufs Frühjahr. Israel war mit Abstand am schnellsten, haben wir oft drüber gesprochen. Die sehr hohen Inzidenzen gingen ab März rapide runter, weil ihr einfach so schnell geimpft habt. Und dann passierte das, was wir hier auch gerade erfahren, die Impfquote stagnierte, weil dann waren nur noch Skeptiker, um es mal so zu sagen, da. Bei welchem Wert ungefähr stagnierte die Impfquote?
Ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, aber ich würde sagen ungefähr 65%. Ja. Keine dänischen Verhältnisse, keine Verhältnisse wie in Bremen, wenn ich das hier aus dem Ausland richtig sehe. Und das ist ganz wichtig, dass wir das immer im Hinterkopf haben. Israel hat ja auch ein bisschen selber, und wir Journalistinnen und Journalisten auch zugegebenermaßen, diesen Begriff des Impfweltmeisters geprägt. Ist ja auch irgendwie eine coole Schlagzeile, habe ich auch manchmal benutzt in meiner Berichterstattung. Kann man auch benutzen, wenn es eben ums Vorreitertum geht bei wie schnell impfen wir. Ganz wichtig ist aber, im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist hier die Zahl der Impfskeptikerinnen und Skeptiker relativ hoch. Jedenfalls derer, die sagen, nö, machen wir nicht. Und deswegen verharrte diese Impfquote bei 65%, was ja besonders in bestimmten Populationen, wo es noch eine niedrigere Impfquote gab, dann natürlich den Wiederausbruch des Coronavirus begünstigt hat.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die ultraorthodoxen Juden vor allem und auch bestimmte muslimische Communities.
Genau, arabische Israelis auch. Da ist die Impfquote weiterhin sehr niedrig. Und dann kam eben noch eine weitere Geschichte dazu und das habt ihr auch in Deutschland natürlich beobachtet, Delta, die Delta-Variante. Also es sah hier im Mai 2021 sensationell aus. Das war die Zeit, da habe ich irgendwie ein Foto von einer Bar mit feiernden jungen Menschen gepostet auf Twitter.
Weil und da war noch Alpha die dominierende Variante und da reichen Alpha 65% aus.
Genau, da war es zumindest so, dass wir hier wirklich Tage hatten, da sind glaube ich 11 Neuinfektionen nachgewiesen worden im ganzen Land und die Sehnsucht auch von Deutschland war groß. Der Blick auf Israel hat viel meiner Berichterstattung ausgemacht. Hey, Corona ist irgendwie vorbei. Und das Problem war, dass sich Delta dann relativ unbemerkt ausgebreitet hat. Die Testkapazitäten, die waren nicht so hoch. Ein großes Testzelt hier bei mir um die Ecke auf dem Rabinplatz in Tel Aviv, das wurde abgebaut. Und dann hat sich in den Monaten Mai, Juni, Juli Delta etwas unbemerkter verbreitet. Und dann kam eben hinzu, dass viele Israelis eben die zweite Dosis im Januar, Februar hatten und dann, wenn man der Aussage von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern glaubt, eben mehrere Dinge aufeinander kamen. Erstens, relativ sorglose Bevölkerung und kaum noch Regeln seitens der Politik. Mhm. Zweitens, haben wir darüber gesprochen, Delta-Variante, höhere Ansteckungsgefahr. Und drittens eben nachlassender Schutz, wenn die zweite Dosis, in dem Fall von BioNTech Pfizer, länger her ist als 6 Monate. Und tadadada, im August und September war Israel dann nicht mehr der Impfweltmeister, sondern schon wieder der Infektionsweltmeister mit, ich glaube, einer 7-Tages-Inzidenz von knapp 1.000.
Ja, Wahnsinn, 1.000 und wir haben hier 150. Welche Maßnahmen hat denn die Regierung ergriffen? Wir haben gerade Christian Drosten gehört, was er bei uns im September gesagt hat, der da ein RKI-Papier zitiert hat, der gesagt hat, er rechnet mit Kontaktbeschränkungen, einfach weil die Situation sich wieder verschärft im Winter. Den Weg ist Israel nicht gegangen.
Nein, den Weg ist Israel nicht gegangen, hat möglicherweise auch politische Gründe. Hier gibt es ja seit ein paar Monaten eine neue Regierung, eine Regierung des Wandels unter Führung von Premierminister Naftali Bennett. Der hat eben die ganze Zeit in den Monaten, wo sich die Probleme schon absehen ließen, also Juli, August, immer schon versprochen, wir kriegen das ohne Lockdown-ähnliche Zustände hin. Wir werden die Schulen und die Kitas relativ normal eröffnen. Und, das ist mir aufgefallen, eine totale Müdigkeit bei der Bevölkerung. Also, wenn in einem Geschäft irgendwie eine Maskenpflicht herrschte, gerade bei so Tante-Emma-Läden um die Ecke, da wurden keine Masken getragen und da war auch keine Polizei, die das irgendwie durchgesetzt hat. Und deshalb hat Israel in dieser Gemengelage auf, boah, man kann es glaube ich so zusammenfassen, eigentlich nur noch eine Maßnahme gesetzt, die Drittimpfungen. Mhm. Hatte relativ viel Impfstoff noch da und hat dann eben in den Monaten August und September breite Teile der Bevölkerung geimpft, ganz wichtig, relativ schnell das Ganze auch freigegeben für alle Kinder und Jugendliche ab 12. Auch die sind dann zum Dieselgolfplatz zum Beispiel gegangen, so wie ich, und haben sich ihre dritte Impfung abgeholt.
Jetzt ist die STIKO in Deutschland sehr vorsichtig, was die Empfehlung für Drittimpfungen angeht. Sie empfiehlt das ja aktuell nur für über 70-Jährige. Jens Spahn sieht das ein bisschen anders, hat auch über 60-Jährige zur Drittimpfung aufgerufen und gleichzeitig auch gesagt, im Prinzip kann sich jeder seine Drittimpfung abholen. Wie wird das in Israel diskutiert? Du hast es gerade schon gesagt, es gab ein bisschen Ärger wegen des grünen Passes. Gab es darüber hinaus auch Sicherheitsbedenken von Experten beispielsweise?
Also Israel präsentiert ja mit Stolz immer die vielen Studien und hat ja auch eine gute Datenlage, weil einfach in einem kleinen Land sehr viele Menschen sehr gut überwacht in einem kurzen Zeitraum geimpft wurden. Und glaubt man diesen Studien, sind die Nebenwirkungen dieser dritten Impfung geringer als nach der zweiten? Und das heißt, die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, ja, das ist sicher. Es gab natürlich ein paar Leute, die kritisch gefragt haben, braucht es das jetzt wirklich? Müssen sich 18, 19, 20, 40-Jährige unbedingt drittimpfen lassen? Das war aber ganz klar die Minderheit. Wo es Diskussionen gibt, und das merkt man, emotionales Thema, das ist dann eher die Frage, ob die 5- bis 11-jährigen kleineren Kinder geimpft werden sollen, wohlgemerkt jetzt nicht eine Drittimpfung, da geht es um die Frage, ob die überhaupt geimpft werden sollen. Das steht in Israel an, der Impfstoff ist schon bestellt, fast schon auf dem Weg nach Israel, und da merkt man, ja, das ist ein noch emotionaleres Thema, das sind sehr viele Eltern sehr verunsichert, so wie auch in Deutschland.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist äquivalent wieder zu Deutschland. Eine Frage fällt mir jetzt gerade noch ein, die ich dir eigentlich gerade eben schon stellen wollte. Als es die Inzidenz gab, über 1000, wie hatten das mit einer Bevölkerung, wo zumindest der große Teil ja immerhin schon 2 Impfungen gehabt hat, wir wissen, da ist eine Inzidenz, eine höhere Inzidenz verkraftbar, weil es schon eine gewisse Immunität zumindest gibt in der Bevölkerung. Wie hat das Gesundheitssystem das verkraftet?
Das Gesundheitssystem hat das gut verkraftet. Die Zahl der wirklich schweren Verläufe, die ist nicht so stark gestiegen wie bei früheren Wellen, das muss man sagen. Aber, und jetzt wird es unwissenschaftlich, ich möchte aber trotzdem aus meinem Umfeld berichten, was mich schon beeindruckt hat, war, wie viele Menschen, auch junge Menschen, Eltern aus der Kita, Freunde, Verwandte, sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, ungefähr 6 Monate nach der Zweitimpfung. Ich will hier keine Politik machen, ich bin kein Wissenschaftler, ich respektiere verschiedene Meinungen zu dem Thema, aber es ist schon aufgefallen, wie viele Leute im Monat September sehr hohe Inzidenz und, glauben wir den Wissenschaftlern, abnehmender Impfschutz 6 Monate nach der zweiten Dosis, wie viele sich angesteckt haben. Die gute Nachricht, niemand aus meinem Umfeld hatte einen sehr schweren Verlauf mit Krankenhauseinweisung. Die nicht so gute Nachricht, alle waren froh, als sie es überstanden haben und haben gesagt, mal eben so ein Schnupfen war das auch nicht.
Okay, so, jetzt entwickelt sich die Infektionslage tatsächlich exponentiell nach unten. Über 1000 im September, ich sag's nochmal. Jetzt seid ihr wieder unter 50, ich glaube 49 seid ihr aktuell.
Ja, genau. Aha.
Und es geht wirklich ganz klar mit der Tendenz rapide nach unten. Sagen die Experten unisono, das liegt an den Booster-Shots?
Weitgehend schon. Natürlich gibt es, und da bin ich jetzt aber einfach auch nicht der Experte, diese natürlichen Bewegungen. Ich glaube, in den Niederlanden und Großbritannien haben wir das in diesem Jahr gesehen, dass Delta auf einmal abflachte und das nicht nur mit der Impfung zu tun hat. Das wissen aber die Experten besser als ich und die Expertinnen. Aber ja, die Experten bzw. die Wissenschaftler hier in Israel, die schwören auf die Booster-Shots und sagen beispielsweise, dass sobald dieser dritte Schuss für eine gewisse Altersgruppe freigegeben wurde, 10 Tage später in dieser bestimmten Altersgruppe eine signifikante Reduktion der Impfungen erkennbar war.
Der Infektion.
Der Infektionen erkennbar war. Erste Zahl aus einer neueren Studie. Zweite Sache, die schwer Erkrankten auf den Intensivstationen, in den Krankenhäusern, nur 7% von denen sind dreimal geimpft, heißt der Großteil weniger als dreimal. Und da sagen die Wissenschaftler hier, das ist ein Beleg, dass diese Boosterschüsse wirken.
Okay, und jetzt glaubt man in Israel, damit ist die Pandemie bei uns endgültig überstanden? Oder hat man nach den Erfahrungen der letzten Jahre doch noch so eine gewisse Restskepsis?
Zweiteres. Und ich bin ehrlich, ich vermisse diese Zeit. Ich vermisse den Monat Mai, als wir alle glauben wollten, das ist es jetzt. Als Benjamin Netanyahu als scheidender Premierminister nochmal gesagt hat, schaut her, wie toll wir sind. Wir haben es geschafft. Als die Leute in den Kneipen in Tel Aviv gefeiert haben. Aber zur Erinnerung nochmal, hat nur 4 Monate gedauert, bis wir wieder bei einer Inzidenz von 1000 waren. Und deshalb sind die Israelis diesmal vorsichtiger. Ja, kann man jetzt genießen, die niedrige Inzidenz. Aber leider wird es wahrscheinlich wieder nach oben gehen.
Also es ist erst vorbei, wenn es überall vorbei ist.
Das genau das.
Glaubt man auch in Israel. Total interessant, Benny. Vielen Dank.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Klingt so, als heißt es für uns alle bald wieder Ärmel hoch zur dritten Impfung. Das war es aber erstmal für heute. Wenn Sie Anmerkungen haben, dann bitte gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis bald.